Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages. Und dazu gehört ein gleich zweifacher Zollzoff. Zum einen der Zoff zwischen der chinesischen Regierung und der Europäischen Union um E-Autos. Heute ist Wirtschaftsminister Habeck in China eingetroffen, um die Wogen im Handelsstreit etwas zu glätten. Und ein zweiter Zollzoff betrifft auch China, denn den Handelsplattformen wie Temu oder Shein wird vorgeworfen, Päckchen mit künstlich niedrigen Warenwerten zu verschicken und so die europäischen Zoll- und Steuerregeln zu umgehen. Außerdem schauen wir auf die größte Tarifrunde Deutschlands. Fast 4 Millionen Menschen arbeiten in der Metall- und Elektroindustrie. Wir sprechen mit einem Tarifforscher über diese Riesenbranche und ihren Wandel. Und damit willkommen zu Wirtschaft und Gesellschaft am 21. Juni. Wenn man online Produkte aus China bestellt und die weniger als 150 Euro kosten, dann fällt hierauf gewöhnlicherweise kein Zoll an. Soweit so einfach. Was aber, wenn man eine Lieferung mit mehreren Produkten hat, die zusammen eigentlich mehr als 150 Euro wert wären? Und wenn diese Lieferung jetzt auf mehrere Lieferungen aufgeteilt werden würde, um unter einem Wert von 150 Euro zu liegen, ist das dann eine kreative Auslegung der Zollregeln oder ein Bruch dieser Regeln? Unter anderem zu dieser Frage haben sich heute die Finanzministerinnen und Minister der Bundesländer in Bremen getroffen und Gregor Lischka schaut für uns auf das Treffen und auf die Shoppingplattform Temu.
Shoppen wie ein Milliardär, so lautet einer der Werbeslogans von Temu. Das chinesischstämmige Unternehmen suggeriert also das Gefühl, dass man sich einfach alles leisten könne, was man will. Eine Smartwatch für 10, Kopfhörer für 4 oder die multifunktionale Schuhbürste für 1 Euro. Absurde Preise für teils absurde Produkte also. Bei Plattformen wie Temu oder auch Shein handelt es sich letztendlich um Online-Marktplätze, über die Händler und Hersteller ihre Waren direkt aus China an die Endkunden verkaufen und liefern lassen können. Ohne Umwege über Zwischenhändler und deshalb auch zu sehr niedrigen Kosten.
Was Temu macht, ist, dass sie mit einer Schnelligkeit und mit extrem günstigen Preisen erstmal versuchen, eine Infrastruktur aufzubauen und den Markt zu dominieren.
Erklärt die Handelsexpertin Theresa Schleicher gegenüber dem Schwesterprogramm des Deutschlandfunks, Deutschlandfunk Nova, den Erfolg der Plattformen. Allein Temu avancierte im vergangenen Jahr innerhalb nur weniger Monate nach Markteintritt zur meist gedownloadeten App in Deutschland. Laut EU-Kommission erreichen rund 2 Milliarden Pakete mit einem erklärten Warenwert von je unter 150 Euro im vergangenen Jahr Europa aus Drittstaaten, darunter auch die Lieferungen der asiatischen Online-Marktplätze Temu und Shein. Doch genau daran mehrt sich Kritik. Eigentlich werden auf Pakete ab einem Warenwert von 150 Euro Zollgebühren fällig. Der Vorwurf an Temu und Co.: Im Zweifel werden größere Bestellungen einfach in Einzelpaketen verschickt, um den zollfreien Betrag so nicht zu überschreiten und die fällige Umsatzsteuer niedrig zu halten.
Eine effektive Kontrolle, was auf unseren Markt gelangt und ob es fair besteuert ist, findet de facto nicht statt.
Beschwert sich der nordrhein-westfälische Finanzminister Markus Optendrenk gegenüber dem Deutschlandfunk. Er kritisiert die Flut an Paketen aus China, treffe auf einen Zoll, der darauf nicht vorbereitet sei. Auf der heutigen Konferenz der Landesfinanzminister will Optendrenk daher einen Antrag zu schärferen Zollkontrollen für solche Importe über Temu und Co. vorlegen. Temu jedenfalls weist auf Anfrage des Deutschlandfunks die Vorwürfe zurück. Man halte sich an die Vorschriften und teile keine Pakete auf, um Zollkontrollen zu umgehen und gebe auch keine falschen Erklärungen ab. Recherchen anderer Medienhäuser zeigen allerdings, dass das Phänomen falsch deklarierter Temu-Ware beispielsweise durchaus an Flughäfen vorkommt. Wie systematisch und vorsätzlich dies aber passiert, dazu gibt es keine verlässlichen Informationen. NRW-Finanzminister Markus Optendrenk jedenfalls schätzt die Steuerschäden allein für sein Bundesland auf hunderte Millionen Euro.
Bundesweit durften wir über Milliarden reden.
Und nebst den steuerlichen Schäden entstünde auch ein Schaden für die Gewerbetreibenden in Deutschland und Europa.
Die chinesischen E-Commerce-Riesen verzerren den hiesigen Wettbewerb so drastisch, dass der ehrliche Gewerbetreibende innerhalb der EU ihm kaum noch standhalten kann.
Um das zu ändern, bedarf es aber wohl vor allem einer Reformierung auf EU-Ebene. Denn ein Großteil der Produkte der chinesischen Online-Händler wird zentral in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgefertigt und anschließend an die Empfänger in Deutschland weitergeleitet. Und damit unterliegen diese Pakete gar nicht mehr der Überwachung des deutschen Zolls. Die EU-Kommission plant, die Zollregeln bis 2028 zu ändern.
Zollfragen sind also politische Fragen. Das merkt man in diesen Tagen auch bei der Debatte um E-Autos. China subventioniert seit Jahren die eigene Produktion von Elektroautos, um eine saubere Autoindustrie aufzubauen, sagt China, um die europäische Konkurrenz durch staatliche Subventionen in die Knie zu zwingen. Das sagt die EU. Deshalb hat die EU in der vergangenen Woche Strafzölle gegen einzelne chinesische E-Auto-Hersteller angekündigt. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist unter anderem deshalb jetzt nach China geflogen und Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio hat Robert Habeck vor seiner Ankunft in China gesprochen.
Der grüne Wirtschaftsminister weiß, was auf ihn zukommt. Bei seinen morgigen Gesprächen mit verschiedenen chinesischen Ministern wird der Handelskonflikt mit der EU im Mittelpunkt stehen. Genauer die von der EU-Kommission angekündigten Ausgleichszölle für chinesische Elektroautos in Höhe von bis zu zusätzlich 38%. Die Androhung von Gegenmaßnahmen hält Habeck dabei durchaus für berechtigt, obwohl er schon qua Amt eigentlich ein Anhänger von offenen Märkten ist.
Wenn es aber staatlich subventionierte Dumpingangebote gibt, also kostenlose Rohstoffquellen, kostenlose Flächen, die zur Verfügung gestellt werden, verbilligte Kredite, staatlich garantierte Abnahmen, die dann die Hochskalierung erst möglich machen, dann ist das nicht ein Level Playing Field. Dann muss sich Europa dagegen wehren und die Untersuchung der Kommission ist insofern richtig und berechtigt und muss auch ernst genommen werden.
Doch die Sache ist kompliziert. So fürchten die deutschen Autobauer Vergeltungsmaßnahmen seitens China, sollten die Ausgleichszölle tatsächlich Anfang Juli kommen. Dabei steht China inzwischen für mehr als ein Drittel ihres gesamten Umsatzes. Dazu kommt, viele europäische E-Modelle, die in China hergestellt werden, würden ebenfalls mit Strafzöllen belegt und damit teurer, was wiederum überhaupt nicht zur anvisierten Verkehrswende in Richtung Klimaneutralität passen würde. Insofern will der deutsche Vizekanzler in Peking goldene Brücken bauen. Das zumindest ist das Ziel.
Und insofern ist es ganz klar, was notwendig ist, miteinander reden. Die chinesische Seite hat die Chance, auf den sehr differenzierten Bericht der Kommission differenziert zu antworten. Dann kann man die Probleme einzeln bearbeiten, gegebenenfalls lösen oder Lösungen in Aussicht stellen. Und die Kommission muss diesen Gesprächskanal offen halten. Das tun beide erst einmal.
Doch das deutsche Gesprächsangebot könnte von der chinesischen Seite aus anders ausgelegt werden, als Signal, dass die Bundesregierung die Zölle eigentlich verhindern will. Ein mögliches Einfallstor, um die Europäer zu spalten. Kaum überraschend hat China erst einmal mit Gegenzöllen auf europäische Schweinefleischexporte gedroht. Eine Maßnahme, die vor allem Spanien und Frankreich treffen würde, nicht aber die Deutschen. Habeck weiß um diese Gefahr, will aber trotzdem auf den Dialog setzen und wird dabei auch von den meisten in der begleitenden Wirtschaftsdelegation unterstützt. Dirk Sternkampf etwa, Chef der TÜV Nord AG.
Wichtig ist, es sollte sich nicht noch weiter hochschaukeln. Man muss jetzt mal gucken, wie man mit dieser Situation umgeht. Also dieses Schlag und Gegenschlag, Elektroautos versus Schweinefleisch. Ich glaube nicht, dass es dem Welthandel in Summe gut tut, wenn das jetzt im Grunde genommen Schule macht.
Doch am Ende muss eine Entscheidung getroffen werden, für die allerdings, das weiß auch Habeck, die EU-Kommission zuständig ist. Bislang hat Peking aber gerade in Handelsfragen auf Härte gesetzt. Insofern sind auch die Erwartungen des Wirtschaftsministers an seine morgigen Gespräche eher zurückhaltend.
Ich bin nicht im Driver Seat, das muss die Kommission machen. Aber nun ist die Lage doch so konkret und so ernst, dass man einen Schub geben kann, das Ganze vernünftig zu bereden.
Und Robert Habeck muss bei seiner China-Reise wohl auf ein wichtiges Treffen verzichten, denn wie eben bekannt wurde, ist ein für Samstag erhoffter Termin mit Ministerpräsident Li Qiang doch nicht darstellbar gewesen. Unter anderem wegen der hohen Inflationsraten der vergangenen Jahre gibt es in Deutschland wieder mehr Streiks. 312 Streiks gab es im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr sind die Gewerkschaften streikfreudig und es kommen womöglich neue Auseinandersetzungen hinzu, denn die wichtige Metall- und Elektrobranche steht vor Tarifverhandlungen. Am Montag hat die IG Metall ja ihre Vorstellungen geäußert. Die werden heute von regionalen Tarifkommissionen in eigene Forderungen gegossen und ich konnte vor der Sendung darüber mit Thorsten Schulten vom gewerkschaftsnahen WSI-Institut sprechen. Hallo Herr Schulten.
Ja, hallo Herr Wolf, grüße Sie.
Vielleicht nochmal zur Einordnung. Welchen Stellenwert hat denn diese Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie?
Ja, in der Tat, die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie ist mit Abstand die größte Tarifrunde, die wir in Deutschland haben. Davon sind etwa 4 Millionen Beschäftigte betroffen. Und je nachdem, was dort vereinbart wird, hat das natürlich schon erheblichen Einfluss auf die Lohnentwicklung insgesamt und damit eben auch indirekt auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland.
Und jetzt ist das ja ein Stück weit auch eine besondere Tarifrunde, weil es eine besondere Gemengelage gibt, also eine hohe Inflation. Dementsprechend wollen die Mitarbeitenden natürlich auch einen Ausgleich. Gleichzeitig ist die Lage jetzt nicht in allen Betrieben in der Branche rosig. Ne? Also wenn Sie jetzt mal historisch auf diese Situation schauen, weil Sie auch ein historisches Tarifarchiv ja mitbetreiben, mit welcher Phase lässt sich eigentlich diese Phase jetzt vergleichen?
Ach, also wenn man sich das historisch mal anschaut, eigentlich ist ja klassisch, die Metall- und Elektroindustrie hat auch so etwas wie die Lohnführerschaft in Deutschland. Also noch, man kann eigentlich noch sagen, bis in die 2010er Jahre hinein war es eigentlich immer so, die Metallindustrie hatte mit Abstand mit die höchsten Abschlüsse, die überhaupt getätigt wurden. Und die anderen Branchen haben sich dann immer ein Stück weit daran orientiert, sind da sozusagen nachgezogen. Wir haben aber in Deutschland eine Entwicklung gehabt, wo auch zum Beispiel Industrie- und Dienstleistungslöhne doch relativ stark auseinandergedriftet sind mit guten Industrielöhnen und mit oft doch sehr niedrigen Löhnen im Dienstleistung, in verschiedenen Dienstleistungsbranchen. Und in der Tat kann man sagen, etwa so seit Corona und dann insbesondere natürlich jetzt auch seit der großen Energiepreiskrise sind viele gerade Industriebereiche doch in erheblich schwierige ökonomische Verhältnisse gekommen, sodass sich die Verhältnisse ein Stück weit umgedreht haben. Die Abschlüsse in der Metall- und Elektroindustrie in den letzten Jahren gehörten eher zu den unterdurchschnittlichen Abschlüssen. Die waren also deutlich niedriger. Ergo ist sozusagen der Druck auf die Beschäftigten angesichts der hohen Inflationsraten, die Reallohnverluste, die sie haben in den letzten Jahren erleiden müssen, besonders groß. Und von daher gibt es natürlich da eine entsprechende Erwartung jetzt auch an die Gewerkschaft zu sagen, diese Reallohnverluste der letzten Jahre doch zumindest ein Stück weit wieder auszugleichen.
Also da sieht man quasi auch an dem Stellenwert dieser Tarifrunde, wie sich die Wichtigkeit der Branche entwickelt gesamtwirtschaftlich. Die IG Metall spricht ja auch insgesamt von einer trotzdem guten wirtschaftlichen Lage in der Branche. Ist die Lage denn gut für die Metall- und Elektroindustrie? Also die Arbeitgeber in Baden-Württemberg fordern ja trotzdem eine Nullrunde bei den Löhnen.
Ja, also in der Tat, die IG Metall selber hat ja eine große Beschäftigtenbefragung gemacht. Sie haben über 300.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie befragt und haben gefragt, ja, wie ist denn die Lage in eurem Betrieb? Wie würdet ihr das denn einschätzen? Und in der Tat zeigt dies ein sehr differenziertes Bild. Wir haben etwa 40% der Beschäftigten, die sagen, bei uns ist die Lage eigentlich gut bis sehr gut. Dann gibt es etwa ein Drittel, die sagen, bei uns ist die Lage eher ein bisschen durchwachsen. Und dann gibt es nochmal so etwa 20-25%, wo die durchaus auch sagen, ja, bei uns ist die Lage eher krisenhaft. Und das zeigt die Schwierigkeit jetzt auch für die IG Metall, hier eine gemeinsame Forderung zu formulieren angesichts der doch sehr heterogenen ökonomischen Lage.
Gibt es denn da in so einer Branche dann auch die Gefahr, dass das auseinanderdriftet, weil natürlich manche Unternehmen vielleicht immer noch sehr gut im Markt bestehen können, immer noch sehr gute Abschlüsse eigentlich oder sehr gute Löhne auch zahlen könnten und andere da eher vorsichtig sein müssten und eventuell auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auffordern, vielleicht auf eine Gehaltserhöhung zu verzichten?
Ja, also ich denke, die Forderung, die wir jetzt sehen bei der IG Metall, die ja im Kern eine Forderung ist nach einer 7%igen Lohnerhöhung plus dann noch ein paar weitere kleinere Forderungen. Diese Forderung ist ja eine, die sich, wenn man das vergleicht, auch mit anderen Gewerkschaften eher am unteren Rand bewegt aktuell. Und die IG Metall trägt, glaube ich, hier schon genau der Tatsache Rechnung, dass sie eben so ein heterogenes Bild hat. Gleichwohl hat sie darüber hinaus natürlich auch immer schon seit langem entwickelte tarifpolitische Instrumente für Unternehmen, denen es jetzt wirklich schlecht geht, wo es wirklich um Beschäftigtenabbau zum Beispiel geht. Hier gibt es die Möglichkeit schon seit langem, dass sich Gewerkschaften und Arbeitgeber auch hinsetzen und sagen, naja, wenn zum Beispiel für einen bestimmten Zeitraum ein Tarifabschluss zu hoch für das Unternehmen ist, diesen auszusetzen. Und bei den Unternehmen, denen es jetzt besonders gut geht, ja, da gibt es eben die Praxis, durchaus auch betrieblich noch einen obendrauf zu geben, quasi eine übertarifliche Leistung zum Beispiel zu geben, um dann einfach der guten Lage in diesen Bereichen auch Rechnung zu tragen und die Beschäftigten daran partizipieren zu lassen.
Jetzt, vielleicht nochmal zur Erklärung für alle Leute, die diesen Ablauf nicht kennen. Jetzt treffen sich die regionalen Tarifkommissionen, erarbeiten dann ihre Forderungen. Wie geht es dann weiter? Wann könnte man jetzt doch mit Streiks eventuell rechnen oder mit Arbeitsniederlegungen?
Also jetzt geht es in die Regionen, die ja im Wesentlichen den Bundesländern, nicht ganz hundertprozentig, aber im Wesentlichen den Bundesländern entsprechen. Dort wird das noch einmal diskutiert, auch werden eigene Beschlüsse gefasst. Und am Ende werden dann sozusagen die verschiedenen Erfahrungen der regionalen Tarifkommissionen wieder in der Zentrale in Frankfurt IG Metall zusammengefasst. Dann kommt es aber noch lange nicht zu Streiks, sondern dann beginnen die Verhandlungen in der Regel nach der Sommerpause. Und erst wenn die sogenannte Friedenspflicht zu Ende ist, und das wird irgendwann Mitte September sein, und dann die Tarifvertragsparteien noch zu keinem neuen Ergebnis gekommen sind, dann wird es möglicherweise auch zu Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie kommen.
Vielen lieben Dank. Das war Thorsten Schulten vom WSI-Institut. Vielen Dank.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Eine Steuer, die man nie gezahlt hat, rückerstatten lassen. Das klingt nach einer kreativen Auslegung des deutschen Steuerrechts, aber es ist illegal. Zumindest ist das für die Cum-Ex-Geschäfte gerichtlich bestätigt. Eine illegale Steuermasche, mit der weltweit mehr als 150 Milliarden Euro an Steuern verloren gingen. Um zumindest einen Teil dieses Geldes zurückzubekommen, stehen viele Finanzinstitute, Beraterfirmen, aber auch einzelne Bankiers vor Gericht. Nun wird aber wohl eines dieser Verfahren, das Verfahren gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius, wohl eingestellt. Jochen Hilgers mit den Einzelheiten.
Das Verfahren war zuletzt eher eine Farce. Gerade mal 45 Minuten pro Gerichtstag durfte gegen den einst mächtigen Bankier wegen dessen Gesundheit verhandelt werden. Unter diesen Umständen hätte es wohl mehr als 100 weiterer Prozesstage bedurft. Und so geht das Verfahren gegen den früheren mächtigen Mann der privaten Hamburger Warburg Bank heute zu Ende. Die Staatsanwaltschaft will ein Einstellungsurteil ohne über Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu befinden, die Verteidigung einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft hatte zudem gefordert, dass vom Vermögen des Bankiers 43 Millionen Euro an angeblichen Taterträgen eingezogen werden. Das Gericht lehnt dies aber mit dem Hinweis ab, die Ermittlungen dazu seien nicht fortgeschritten genug. In diesem Verfahren wird auch nicht mehr geklärt werden können, welche möglichen Vereinbarungen es zwischen dem Angeklagten und dem damaligen ersten Bürgermeister Hamburgs und jetzigem Bundeskanzler Olaf Scholz gegeben hat.
Der Meta-Konzern besitzt die Plattformen Facebook und Instagram und er würde gern alles, was wir dort verfassen, als Trainingsmaterial nutzen, zum Training seiner eigenen KI-Systeme. In Europa stößt das jetzt auf Widerstand, denn die Texte gehören ja nicht Meta und die Firma kann zumindest nach europäischem Recht nicht einfach damit machen, was es will. Meta musste erst einmal zurückrudern. Die Einzelheiten von Tobias Volke.
Um künstliche Intelligenz zu trainieren, sind große Datenmengen nötig. Und Daten sind ein knappes Gut. Da liegt es für Meta nahe, auf die eigenen Plattformen Facebook und Instagram zurückzugreifen. Wer nicht damit einverstanden ist, die eigenen Daten der KI zur Verfügung zu stellen, bekommt es von den Plattformen schwer gemacht. So wird man nicht etwa um Einverständnis gebeten, sondern man muss selbst aktiv werden und Widerspruch einlegen. Das sei so nicht rechtens, heißt es von der Verbraucherzentrale NRW. Sie hat unter anderem das zum Anlass genommen, Meta abzumahnen. Und es gibt noch weitere Kritikpunkte, erklärt Christine Steffen, Datenschutzrechtsexpertin der Verbraucherzentrale NRW.
Der zweite Punkt ist, dass wir finden, dass das Widerspruchsverfahren viel zu kompliziert gestaltet ist. Meta hat hier einfach sehr viele Elemente drin, die es erschweren, überhaupt einen Widerspruch zu formulieren und das Ganze dann auch erfolgreich abzuschließen.
Das Widerspruchsformular findet man erst, nachdem man sich bei Facebook oder Instagram durch verschiedene Menüs und Untermenüs geklickt hat. Und dort muss man dann auch noch in einem kurzen Text begründen, warum man dem Ganzen widerspricht. Auch die irische Datenschutzbehörde sah noch Gesprächsbedarf. Sie forderte Meta mit Tochtersitz in Irland dazu auf, das Projekt vorerst zu stoppen.
Meta kam dem nach und legte das Vorhaben zumindest für die EU vorerst auf Eis, beschwert sich aber in einem Blog-Eintrag:
Dies ist ein Rückschritt für die europäische Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit bei der Entwicklung von KI.
Das Unternehmen bemüht sich um Transparenz und bekräftigt, alle europäischen Auflagen erfüllt zu haben. Daten von Minderjährigen würden aussortiert, private Nachrichten gar nicht genutzt und weiterhin seien alle Nutzerinnen und Nutzer schon im Mai informiert worden. Das Statement liest sich aber auch wie eine Warnung, Europa das Gefahr laufe, den Anschluss an den Rest der Welt zu verlieren. Holger Hoos, Humboldt-Professor für KI an der RWTH Aachen, plädiert für Besonnenheit.
Bislang ist die Entwicklung von generativen KI-Systemen sehr stark von amerikanischen Unternehmen getrieben worden, die große Mengen von Daten einfach mal so benutzt haben. Durchaus auch benutzt haben unter Umständen, die im amerikanischen Raum nicht unbedingt immer hundertprozentig legal sind.
Er fordert deshalb für Europa eine Strategie der KI-Entwicklung, die mit weniger, dafür aber besseren Daten mehr erreichen kann. Und auch wenn man natürlich nicht wisse, was Meta am Ende genau mit den Daten vorhat, Bedenken hinsichtlich der Verwendung der eigenen Daten für solche Zwecke seien berechtigt.
Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass man nicht darauf vertrauen kann, nach dem derzeitigen Stand der Technik, dass solche Daten vertraulich behandelt werden.
Auch wenn das Projekt in Europa zunächst gestoppt wurde, vom Tisch ist es nicht. Was Facebook und Instagram betrifft, sei es daher auch weiterhin wichtig, sich abzusichern, so Christine Steffen.
Wir würden allen Nutzern aber trotzdem empfehlen, wenn sie das noch nicht getan haben, diesen Widerspruch einzulegen, wenn sie eben nicht damit einverstanden sind, dass ihre Posts für das KI-Training verwendet werden. Denn wir gehen davon aus, dass Meta erst einmal weiter daran festhält, das tun zu dürfen unter Berufung auf das berechtigte Interesse. Das heißt, keine Einwilligung einzuholen. Und dann bräuchte es weiterhin auch einen Widerspruch.
Eine Anleitung zum Widerspruch innerhalb der Plattformen findet sich zum Beispiel auf der Website der Verbraucherzentrale NRW.
Und von der IT-Sicherheit bei amerikanischen Unternehmen zu der IT-Sicherheit bei russischen Unternehmen. Aus Sorge um die nationale Sicherheit verbietet die US-Regierung die russische Virenschutzsoftware Kaspersky. Claudia Sarre dazu.
Ab dem 20. Juli ist der Verkauf des Antivirenprogramms der russischen Firma Kaspersky in den USA untersagt. Ab dem 29. September dürfen keine Updates mehr eingespielt werden. Das teilte das US-Handelsministerium mit und bezog sich auf Untersuchungen, nach denen die Software die nationale Sicherheit der USA gefährde. Die russische Regierung verfüge über offensive Cyberfähigkeiten, hieß es, und sei in der Lage, Kasperskys Tätigkeiten zu beeinflussen. US-Handelsministerin Gina Raimondo sagte, Russland habe immer wieder gezeigt, dass es Firmen wie Kaspersky nutzen kann, um an sensible US-Informationen zu kommen und diese als Waffe einzusetzen. Kaspersky galt einst als international respektierter Spezialist für PC-Sicherheit. Der Konzern mit Hauptsitz in Moskau wies die Vorwürfe zurück. Dort hieß es, man werde alle gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um gegen diese Entscheidung vorzugehen. Bereits 2017 hatte die US-Regierung die Nutzung von Kaspersky-Software in Bundesbehörden verboten. 2022 stufte sie die Software als Bedrohung der inneren Sicherheit ein.
Und wir schauen noch auf die Entwicklungen an der Börse am Schluss dieser Sendung mit Samir Ibrahim. Heute war an der Börse der sogenannte große Verfallstag. Und weil dieser Tag vermutlich den Nichtbörsianern nicht allzu geläufig ist, was ist darunter zu verstehen und warum beeinflusst dieser Tag die Börsenwerte so stark?
An diesem Tag werden alle Termingeschäfte fällig. Das heißt, um es mal ganz platt auszudrücken, die Wetten werden fällig. Also wenn man darauf gesetzt hat, dass zum Beispiel eine Aktie XY an einem bestimmten Punkt steht mit dem heutigen Tag, dann muss man das dann einfach auch einlösen, wenn man da drüber bzw. darunter gelegen hat. Entsprechend versuchen alle irgendwie auch, sich halbwegs so zu positionieren, dass das in ihrem Sinne stattfindet, man nicht zu große Verluste hat oder eben die Gewinne möglichst maximiert. Und dann wird da eben auch gekauft, verkauft, entsprechend ein großes Hin und Her, die Bandbreite heute allein im DAX über 120 Punkte rauf und runter. Also das ist immer einer dieser Tage, wo nichts, was man hier an Zahlen sieht, am Ende möglicherweise so Bestand hat.
Und was die gesamtwirtschaftliche Lage angeht, auch in der Eurozone gab es heute neue Zahlen und die fallen eher ernüchternd aus und das hat wahrscheinlich auch Wirkung auf den DAX.
Ja, das hat die Stimmung insgesamt gedrückt. Der Export aus Deutschland, vor allen Dingen nach China, sehr mau. China auch nicht mehr der wichtigste Partner für die deutsche Wirtschaft. Die Stimmung in der Eurozone bei der Industrie ist eben auch in den Keller gegangen. Frankreich ganz weit nach unten. Das hat eben insgesamt auf die Stimmung gedrückt. Und der DAX jetzt kurz vor Schluss bei roundabout 18.200 Punkten, Entschuldigung, bewegt sich momentan noch sehr stark. Das ist ein Minus von 0,3%.
Und wir schauen nochmal auf Einzelunternehmen, auf den deutschen Chiphersteller Infineon.
Ja, hat heute einigermaßen schlecht abgeschnitten. Das Minus bei 2,5% lag ein bisschen an der allgemeinen Stimmung in Sachen Chipwerte, weil man feststellt, es sind nur die Großen, die momentan gefragt werden, also Nvidia und so weiter. Der Rest verliert leider ein bisschen an Bedeutung.
Und schauen wir noch auf den deutschen Batteriehersteller Varta. Die verlieren im Frankfurter Frühhandel 10%. Woran liegt das?
Ja, die Gewinnprognose gestrichen, das Minus jetzt nur noch bei 1%. Das ist eine traurige Geschichte rund um Varta, die Aktionäre da die letzten Jahre mitgemacht haben.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Anleihemarkt Euro und den Goldpreis.
Ja, die Umlaufrendite bei 2,42%, der Euro gesunken auf 1,0688 und der Goldpreis bei 2331 US-Dollar.
Und das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute.